Beide haben recht. Du hast recht und die anderen haben auch recht.
Ei Gude, lange Nudel.
Gude, Hai Long. Und wie ist der Stand? Wie geht's?
Der Stand ist halb voll.
Halb voll. So, so.
Ja.
Bist also ein Optimist?
Ja, in den Zeiten sollte man schon optimistisch sein, oder?
Das stimmt, absolut.
Weil
ja, ich habe ja auch ein bisschen Insider-Einblicke.
Okay,
ne?
Ja.
Ja,
und
wir sagen immer, wir nehmen jede Tonne mit, sozusagen.
Okay.
Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Mhm. Aber, also ich sag mal, wir hängen auch so ein bisschen am Tropf des Erdöls.
Ah, okay, okay. Also das wird ja wahrscheinlich, hat es jetzt mit dem heutigen Thema was zu tun, oder?
So ist das. Und damit würde ich auch die, sage ich mal, den Titel dieser Sondersendung einleiten, mhm. Die heißt Seh das nicht so eng.
Oh.
In Anlehnung an eine Meeresenge, die uns gerade jede Menge Kopfzerbrechen bereitet.
Mhm, ja.
Wovon rede ich denn?
Ja, von der Meerenge der Hormus, oder?
Hormusstraße.
Oder Hormusstraße, so genau. Und ich habe mir mal so ein Foto angeguckt, weil so war, ich meine, man interessiert sich ja für so Themen erstmal, wenn sie so aktuell sind oder wenn das so irgendwas weiter weg ist. Und dann habe ich mir mal so ein Foto von oben angeguckt, also wie so ein aus der Weltraumsicht. Und es sieht schon witzig aus. Und was so ein kleiner Zapfen für Auswirkungen haben kann. Das ist schon erstaunlich, oder?
In der Tat.
Ja.
33 Kilometer
an der
engsten Stelle. Da würde man jetzt vielleicht auch denken, na gut, kein Problem.
Mhm.
Da kommt man doch locker durch.
Ja.
Wie ist da eine Blockade möglich?
Mhm.
Aber meine, die Märkte reagieren auch auf Angst. Auf eine mögliche Verknappung, die in der Zukunft liegt, reagieren die Märkte genau fast noch panischer als auf eine faktische Verknappung, denn dann hat man ja Gewissheit.
Ja.
Aber Ungewissheit ist für die Märkte nochmal und für die Wirtschaft deutlich schlimmer als eine ungünstige Gewissheit. Ne?
Ich meine, diese Straße von Hormus, die gibt es ja auch schon, die wird ja seit Jahrhunderten, Jahrtausenden eigentlich schon, oder Jahrtausende übertrieben, aber seit Jahrhunderten wird es ja als Handelsroute genutzt, richtig?
Das kann ich nicht einschätzen, aber ich würde sagen, dass das erst an Relevanz gewonnen hat mit der Ölförderung. Ne? Denn davor, ne, also wenn ich jetzt mal ganz böse bin, ne, wenn man sich die Vorgeschichte von Katar anguckt, einem der weltgrößten Gasexporteure. Was war denn da? Und in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die haben Perlen gezüchtet, aber das waren kleine Fischerdörfer.
Ja.
Das heißt, ne, diese Straße hat für den Welthandel noch gar nicht so eine Bedeutung gehabt. Und wenn man sich das jetzt vor Augen führt, alle, also viele, viele große OPEC-Länder, ne? OPEC steht für Organization of Petroleum Exporting Countries. Ne? Viele OPEC-Länder, Saudi-Arabien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und so weiter und so fort, die müssen alle diese Meeresenge durchqueren, um ihr Erdöl auf den Weltmarkt zu bringen. Und ich weiß nicht mehr, ich kenne nicht mehr die genaue Zahl, aber 20-30% des über Schiff gehandelten Erdöls müssen über diese Meeresenge. Dann auch noch Erdgas, ne?
Ja, ist richtig. Und ich meine, mal die Frage ist, wem gehört denn dieses Gewässer? Ist es internationales Gewässer oder ist es so, wird es unter den Ländern aufgeteilt oder wie kann denn das möglich sein, dass so eine Enge, die, wie du sagst, 33 Kilometer circa breit ist, so gefährlich sein kann?
Gut, also normalerweise ist das so, Länder haben immer so eine Exclusive Economic Zone, die sich 15 bis 20 Kilometer von der Küste befindet, meine ich. Bei solchen Meeresengen, Und dann wird irgendwo dazwischen ein internationales Gewässer sein, könnte ich mir vorstellen. Mhm, und der Rest gehört zum Teil Iran, zum Teil Oman.
Mhm, okay.
So, und ich meine, wenn dann im Kriegsfall der Iran aber sagt, diese Straße ist für uns strategisch essentiell und wir lassen keine Schiffe mehr durch, egal ob Handels- oder Militärschiffe, dann werden halt Fakten geschaffen, ne? Das ist die normative Kraft des Faktischen, sage ich jetzt mal.
Okay, man merkt es ja, man sieht es ja überall, was das für einen weltweiten Einfluss hat. Was mich nur so ein bisschen stört, ist an der ganzen Sache. Es wird ja mit aller Macht versucht, Ökonomie, also nicht Ökonomie, sagen wir mal, diese ganze E-Mobilität voranzutreiben. Alles. Mhm. Wir müssen versuchen, von den fossilen Brennstoffen wegzukommen. Mhm. Und jetzt passiert so eine Geschichte, die gerade aktuell ist. Ja. Dann sieht man doch erstmal, wie weit man überhaupt ist, weil wir sind kein Stück vorangekommen. Wenn man das jetzt sieht, diese Abhängigkeit, diese krasse, und wie du schon sagst, es ist ungefähr ein Fünftel des ganzen Vorkommens, das kommt halt hier, weltweit wird es verschifft und es ist in Anführungsstrichen nur ein Fünftel, aber wie fragil dieses ganze System ist,
ja, klar.
Das ist schon krass erstaunlich, finde ich, weil wenn das ja alles nicht so dramatisch wäre, wenn die alle sagen, oh ja, die E-Mobilität und wir wollen alle grünen Strom und wollen alles grün, 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 wo ist das denn jetzt?
Beide haben recht. Du hast recht und die anderen haben auch recht.
Nein! Die anderen haben recht, okay.
Also in dem Zusammenhang, ich arbeite in der chemischen Industrie und habe früher immer den Begriff Dekarbonisierung gehört. Mhm. Dieser Begriff ist Schwachsinn. Ja? denn ich meine, keine Ahnung, das ist so, als ob du sagen wolltest, ich will jetzt, dass Bäume wachsen, die keine Blätter haben. Das ist ein Widerspruch in sich. Ich kann natürlich gucken, wie ich an meine Kohlenwasserstoffe komme. Aber das wird trotzdem nichts daran ändern, dass die ganze Wertschöpfungskette der chemischen Industrie und auch aller anderen Industriezweige, die hängt am Erdöl und am Erdgas. Sowohl die einfachen Zwischenprodukte als auch wirklich die veredelten Endprodukte. Vom Medikament bis zu den Sitzen im Auto, bis zu den Komponenten des Autos, sowohl bei einem E-Auto als auch bei einem normalen Auto. Die Sitze werden immer wieder mit Polyurethanschaum gemacht.
Ja, das ist richtig.
Dafür brauchst du immer wieder die gleichen Ausgangsstoffe.
Aber wenn jetzt so, sag ich mal, wenn es so in Herz und Markt jetzt trifft, so eine Situation, bewirkt es vielleicht jetzt auch dieses Umdenken oder diesen Push, dass man noch mehr tut für die Umwelt, dass man noch schneller die E-Mobilität umsetzt, dass man vielleicht noch schneller zu dieser Unabhängigkeit kommt?
Ich weiß es nicht. Ich wage das zu bezweifeln, denn wie gesagt, also E-Mobilität hin oder her, für die alltäglichen Produkte, selbst die ich in einem Elektroauto verbaue, vielleicht brauche ich dann keinen Sprit mehr, aber alle anderen Komponenten brauche ich ja weiterhin. Und wie soll ich die herstellen, wenn nicht ohne Erdöl oder ohne Erdgas?
Aus Pflanzen.
Nochmal.
Pflanzenharze.
Kann man machen. Man kann Lebensmittelabfälle nehmen und daraus Biogas machen. Mhm. Ja, kann alles Mögliche machen. Aber ja, das hat alles irgendwo seine Grenzen. Wenn ich Lebensmittel anbaue, Beispiel Ethanol, also wie war das nochmal, dieses Bioethanol, Ethanol aus Rohrzucker, dafür brauche ich ja auch Flächen. Wo werden die erzeugt? Ja. Die sind dann in Brasilien, in Indonesien. Da wird Regenwald gerodet, um eine Rohrzuckerplantage zu machen. Und das wird dann nach Europa exportiert. Also man sollte sich das alles immer sehr vorsichtig angucken. Und das Problem meines Erachtens an der Stelle ist einfach, dass sich diese ganzen Ressourcen, die konzentrieren sich ja alle. Ne, und hat immer Ungleichverteilung bei allen möglichen Ressourcen. Und beim Erdöl ist das eben so. Und dann kommt auch noch dazu, dass die ganzen Ressourcen meistens in Ländern sind, die keine vorbildlichen Demokratien sind, mhm. ohne dass ich mir da Urteile anmaßen will. Aber das ist ja nun mal die Faktenlage. Ne?
Ich meine, du sagst es ja schön, von diesem Erdöl oder von diesen Grundstoffen hängt ja viel dran. Es ist ja egal, ob man irgendwelche Klamotten anhat, ob man eine Sitze im Auto hat oder alles, was so Kunststoffe sind, Cremes oder whatever. Ich glaube, dieser Transformationsprozess, der wird noch mehrere Generationen dauern, bis es überhaupt mal ansatzfähig ersetzbar ist, wenn es nicht neue Fertigungstechnologien, selbst die Fertigungstechnologien müssen komplett umgestellt und entwickelt werden. Und dann denke ich auch, das Recyceln sollte auch noch ein größeres Thema werden. Klar, wir haben vielleicht in Deutschland ein ganz okayes Recycling-System, aber wenn man so andere Länder anguckt, wie die mit Kunststoffen umgehen, das wird halt einfach in die Verbrennungsanlage geschmissen.
Oder landet in den Flüssen.
Oder landet in den Flüssen oder wird einfach vergraben. Ja. Ich meine, man sieht es ja an den Windrädern, da gab es jetzt vor kurzem auch wieder so Meldungen, dass Windräder erstmal faktisch nicht recycelbar sind.
Das stimmt.
Ja, so, aber warum? Ich verstehe das nicht. Was ist da nicht recycelbar?
Wegen einer Epoxidbeschichtung.
Okay.
Um diese Räder sozusagen gegen, was weiß ich, Abrasion durch Wind oder Korrosion oder dergleichen zu schützen, ja, besondere strömungstechnische Verhältnisse, musst du sie mit Epoxid, mit so einem Epoxid beschichten. Mhm. Und der ist nicht abbaubar.
Okay, ja, das ist natürlich...
Dieses Epoxid. Ich weiß das, weil mein Arbeitgeber, ein Lieferant für dieses Epoxid ist. Und die freuen sich natürlich, dass so viele Windräder gebaut werden, weil du kannst dir vorstellen, um so große Flächen zu beschichten, mit Epoxid, da kannst du viel verkaufen. Also
die sind aber nicht abhängig von der Straße von Hormus, oder?
Oh, doch.
Auch, okay, auch.
So, doch, ja. Ja,
wird die Beschichtung auch teurer. Ich meine, vor 2 Tagen hat der Bauernverband schon angekündigt, dass alle Lebensmittel, alles, was so jetzt in den Markt kommt, das kommt jetzt langsam durch, dass diese teuren Beschaffungskosten der Erdöle und alternativ oder der Einkauf ist ja sehr teuer geworden. Und die sagen, die Preise werden relativ zeitnah nach oben gehen. Und da war so ein Beispiel, der Bauernverband, da hat der Typ gemeint, dass er für Doppelzentner Dünger zum Beispiel ca. 35 Euro bezahlt. Und jetzt hat sich der Preis schon über 50 Euro nach oben reguliert. Ne? Und
ja, klar.
Das ist natürlich.
Warum? Achtung, nicht reguliert. Warum? Warum wird der Dünger so teuer? Das ist eine rhetorische Frage. Ich kenne die Antwort.
Ja, du kennst die Antwort, ja. Weil die nicht von der Straße von Hormus kommt.
Ja, weil Düngemittel am Anfang der Wertschöpfungskette für viele Düngemittel steht Erdgas. Mhm. Daraus machst du Ammoniak. Mhm. Und aus dem Ammoniak dann entweder Ammonnitrat oder Ammonsulfat, also alle stickstoffbasierten Düngemittel, die werden mit Erdgas hergestellt. Mein vorheriger Arbeitgeber hat in Katar und Saudi-Arabien sicherlich 5 oder 6 Düngemittelkomplexe gebaut für einen Gesamtauftragswert von 2,5 Milliarden Euro.
Oh, okay.
Ja. Das heißt, ja, Katar ist zum Beispiel, macht 10% des weltweiten Exportmarktes an Erdgas aus. Mhm. Ein Land mit, ich weiß nicht wie vielen Millionen Menschen im einstelligen Bereich zu einer Bevölkerung. Davon sind 83% Expats und nur ein Sechstel sind Kataris.
Okay.
Aber die machen 10% des weltweiten Erdgasexportmarktes aus und die stecken das, die haben Force Majeure angemeldet, sprich höhere Gewalt. Die mussten die Produktion einstellen. Und ich denke, all ihre Erdgasproduktion geht in die eigene Stickstoff, also in die eigene Düngemittelherstellung. Das heißt, zum einen wird der Rohstoff knapper und zum anderen wird auch die Produktion an Düngemittel knapper. Das ist eine eine Explosion. Und das überträgt sich dann natürlich irgendwann auf die Lebensmittel.
Ja, und wie sieht es denn aus mit alternativen Handelswegen? Ich meine, kann man sowas nicht irgendwie, also ich weiß, da gibt es ja noch eine Alternative irgendwie, Saudi-Arabien und Ost-West-Pipeline, genau, stimmt, da war ja was.
Ja, richtig. Sehr gut.
Aber die, glaube ich, kam die Kapazitäten nicht oder so, ne? Irgendwas. Ich weiß es nicht genau, aber wenn man das doch alles zusammenrechnet, es gibt eine Pipeline, die kann auch nicht so viel fördern, aber da hat man die Ost-West-Verbindung, wie auch immer. Aber kann das das nicht ersetzen, diese Straße? Ich meine, müssen Alternativen her.
Ja, das stimmt.
Egal wie. Ich meine, das kann nicht sein, dass wir wieder, die sich jeden Tag auf Arbeit schaffen und dieses ausgleichen müssen. Irgendwann kann man sich gar nicht mehr leisten, auf Arbeit zu fahren. Kauf dir doch dann ein E-Fahrzeug, ne? Sagt ja so ein Politiker. Ja, dann lade ich das halt einfach mit teuren Atomstrom aus Frankreich, ne? Richtig.
Genau. Ja, das ist doch, das, ich meine, dass alles immer auf den Endverbraucher abgewälzt wird am Ende, das ist klar. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal an ein Buch erinnern, das ich immer wieder zitiere. Ja. Prisoners of Geography von Tim Marshall.
Kriegst du da irgendwie Provision oder so? Hast du extra mit Amazon-Vertrag oder mit den ganzen Anbietern? Also das hört sich ja...
Tim Marshall ist mein Kumpel.
Ah, okay. Nee. Der könnte auch mal mitmachen.
Nein, Scherz beiseite. Ich weiß nicht, wann ich dieses Buch zum ersten Mal gelesen habe. 2018. Ich habe dieses Buch in der Bücherei gesehen. Ich habe dieses Buch so angeguckt, wie Mr. Bean den 10-Meter-Trampolin anguckt in diesem Sketch. Kannst du dich erinnern? Ja. So habe ich dieses Buch angeguckt. Und ich meine, dass da auch sogar die Hormuzstraße erwähnt wurde. Und dieses Buch erinnert uns immer wieder daran, dass egal wie mächtig wir sind, egal wie fortgeschritten wir sind immer wieder Gefangene der Geografie. Mhm. In dem Fall, den du erwähnt hast, es gibt diese Ost-West-Pipeline, weil eben die meiste Ölförderung im Persischen Golf stattfindet. Mhm. Aber naja, man muss sich halt überlegen, die arabische Halbinsel ist riesig, ne? Und die müssten ja, um das alles abzudecken für eine Straße, die im Notfall gesperrt werden kann. Offensichtlich ist das so unwirtschaftlich, dass sie halt das Risiko einer Vollsperrung in Kauf genommen haben, weil man nicht ständig eine Pipeline warten kann, die über hunderte Kilometer von Wüste verläuft. Ne? Mhm. Sonst könnten sie vielleicht das meiste über das Rote Meer transportieren, wobei man da ja auch sagen muss, da gibt es ja auch diese Houthi-Angriffe aufgrund des Bürgerkrieges in Jemen. Mhm. Und ein Kanal durch Oman, durch die Vereinigten Arabischen Emirate und Oman ist wahrscheinlich auch nicht so leicht. Ne? Also die werden sich wahrscheinlich schon Gedanken gemacht haben. Aber
ich meine, wird es vielleicht jetzt dazu führen, dass zum Beispiel dieser Abschnitt, wo die Enge selbst ist, die Meerenge, dass man die vielleicht einfach militärisch anders schützen muss? Oder passiert es jetzt? Wird es jetzt passieren? Es gibt es ja vielleicht schon in der Form. Wissen wir natürlich alle nicht, weil ja, es gibt immer so Halbwahrheiten oder wie auch immer. Alles, was so offiziell an uns rangetragen wird, ist nur ein Bruchteil davon, was überhaupt ist. Hätte man oder könnte man das nicht einfach besser schützen? Ich meine, das ist ja, ich glaube, dieses Problem besteht ja nicht erst seit einer Woche oder seit einem Monat oder seit einem Jahr. Ich meine, dass immer so ein Spannungsgebiet da unten ist. Das ist auch seit längerem bekannt. Aber warum hat man sich nicht einfach geschützt?
Ja, offensichtlich ist das nicht so leicht möglich. Ne? Wie soll das denn auch aussehen, dass man da Flugzeugträger hinschickt oder sowas? Ich weiß es nicht.
Ich würde einen Hulk
offensichtlich
hinschicken.
Bitte wen?
Den Hulk würde ich hinschicken. Da könnte man ein bisschen
aufhören.
Hulk oder mal Iron Man.
Ja, siehst du? Der regelt das.
Mit Einhandstreich. Mit
Sicherheit.
Man
weiß es nicht. Ja. Aber offensichtlich hatte man auch die Bereitschaft vom Iran unterschätzt, da auch wirklich eine Blockade einzusetzen. So nach dem Motto, die schaden sich damit mehr als uns. sich selbst. Mhm. Man muss solchen Akteuren auch immer ein gewissen Maß an Irrationalität zutrauen. Mhm, ja, aber
ja, ich meine, der Schuss ist gehörig nach hinten losgegangen. Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Ne? Ich
meine, absolut.
Und ja, wir hatten es ja schon. Wer leidet wieder? Das Volk. Egal welches Volk. Mhm. Wir leiden alle drunter. Mhm. Und das ist eine bodenlose Frechheit. Und das würde ich auch nie verstehen.
Die ganze Weltwirtschaft.
Genau. Und was das für Einflüsse hat, egal ob es die Finanzmärkte sind, ob es die Wirtschaft ist, alle Märkte, es ist einfach mal alles betroffen. Und das ist das, was ich gemeint habe, wie fragil unsere Systeme sind. Da passiert sowas und dann bricht die halbe Welt zusammen, weil da irgendwo eine Straße blockiert wird.
Ja, es gibt so ein paar mögliche Epizentren für solche Erdbeben, sage ich mal im übertragenen Sinne.
Ja, ist richtig. Ja? Und wie gesagt, aber wir in Europa zum Beispiel, wir haben ja einen ganz verlässlichen Partner, das ist zum Beispiel Norwegen. Norwegen hat ja auch eine der größten, glaube ich, Gas- oder Ölfelder überhaupt.
Gas, bei Öl bin ich mir nicht so sicher, aber auf jeden Fall eins der größten Gasfelder weltweit, ja.
Genau. Sollte man sich vielleicht darauf mehr konzentrieren? Ich meine, wir haben es doch dann sogar selbst in der Hand.
Das wurde, glaube ich, auch schon gemacht. Ja. Gerade nach Beginn des Krieges in der Ukraine. Ja, wurden, denke ich, die Verträge mit Norwegen aufgestockt. Mhm. Aber das hat irgendwo auch seine Grenzen. Ich denke, die wurden schon so weit aufgestockt wie möglich. Mhm. Und irgendwo könnte ich mir auch vorstellen, dass Norwegen den Ausstoß irgendwo begrenzen will, ne? Eine künstliche Verknappung zu schaffen. Das ist immer dieser Sweet Spot der Förderer. Die wollen natürlich so viel Geld wie möglich einnehmen, aber auch nicht so viel fördern, dass die Preise weltweit in die Knie gehen. Es hat fast schon etwas Kartellartiges, sage ich jetzt mal, übertrieben formuliert. Also deswegen glaube ich, was Norwegen angeht, sind wir an unseren Grenzen gelangt. Okay. Man könnte aber durchaus gucken, und wenn die Erdgas- oder Erdölpreise jetzt steigen, wird es sicherlich auch vorkommen, dass man auch Vorkommen anzapft, die bisher gar nicht angezapft wurden, aus Wirtschaftlichkeitsgründen oder aus Umweltgründen. Ich weiß nicht mehr, wann genau das war, aber vor der niederländischen Küste war ja zum Beispiel auch ein riesiges Erdgasfeld. Das wurde nicht mehr angezapft aus Umweltschutzgründen, weil man gesagt hat, wenn wir hier noch ein bisschen fördern, dann sinken die Niederlande 200 Meter unter dem Wasserspiegel ab. Und jetzt sind es halt 100. Wir wollen nicht, dass wir noch weiter nach unten absacken oder so. Ne?
Okay.
Aber das ist halt diese Balance. Ne? Wir verpflichten uns zum Umweltschutz. Das ist wichtig und richtig. Mhm. Andere Länder tun dies nicht und wir gelangen in eine Abhängigkeit von diesen Ländern.
Ja, das ist halt, das ist immer die Frage, kann man denn als kleines Land die ganze Welt retten? Ne? Entweder zieht man so gesamt an einen Strang oder zumindest fängt man mal damit an und es kommen immer mehr dazu, aber irgendwo habe ich so ein bisschen das Gefühl im Moment, es ist so ein bisschen stagniert. Man versucht mit Biegen und Brechen so alle drauf einzustimmen, naja, das Benzin wird 2030 sowieso der Liter 3 Euro kosten durch diese ganzen CO2-Abgaben, wie auch immer. Das verunsichert die Menschen natürlich schon. Das sagt, okay, da habe ich gar keine andere Möglichkeit. Ich muss mir jetzt ein teures E-Fahrzeug kaufen. Und dann kommt ja der andere Punkt noch dazu. Kann ich mir überhaupt so ein Ding leisten? Ich meine, das kostet ja einfach mal viel mehr Geld wie so ein normaler Verbrenner. Und das ist halt die große Unsicherheit, die auch im Moment besteht. Was macht man denn in so einer Situation? So, jetzt sind wir bei über 2 Euro im Moment in Deutschland. Ich erwähne, in Deutschland sind wir über 2 Euro, weil wir ja das Land sind, wo immer alle schön ausbeuten, egal. Dann wird es mit 3 Euro nicht passen. Da werden wir in 2030 wahrscheinlich bei 3,50 Euro liegen, wenn sich das jetzt nicht entspannt. Und was die jetzt noch erzählt haben, naja, die Die Spritpreise dürfen nur einmal am Tag erhöht werden, aber runter darf es immer. Was ist denn das für ein Quatsch? Natürlich gehe ich dann hin und erhöhe 30 Cent oder 20 Cent. So, ja, okay, dann gehe ich halt nur ein Stückchen runter. Also wie kann man sich denn so ein Eigentor schießen?
Das ist sowieso etwas, also neulich bin ich an einer Tankstelle vorbeigefahren auf der Autobahn, habe 2,50 Euro gesehen pro Liter. Und in dem Moment bin ich wütend geworden. Ich war wirklich wütend. Ich habe mich mit einem Kumpel darüber unterhalten und wir haben beide eine sehr liberale, also was heißt nicht sehr liberal, aber eine liberale Einstellung, was die Wirtschaft angeht. Und er meinte auch, ja, so ein bisschen Wut, ja, aber gegen wen? Und also wie soll ich es in dem Fall sagen? Ich finde es nicht mehr in Ordnung. Ich sehe immer mehr Anzeichen für spekulative Ansätze gegen den Endverbraucher. Mhm, ne? Nach dem Motto, die müssen das eh kaufen. Ne? Ich übertreibe es jetzt mal, ich bin ganz populistisch. Aber dass diese Preissteigerungen so schnell weitergegeben werden und wenn Preise sinken, dass das sehr langsam, wenn überhaupt, weitergegeben wird. Das ist für mich diese Entwicklung gerade ziemlich stark an der Grenze zum Wucher.
Ja, du hast vollkommen recht. Ich meine, wie damals der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, sind die Preise direkt explodiert. Ich glaube, die waren sogar noch höher wie jetzt. Dann hat sich das langsam nach unten reguliert, aber was nicht mehr passiert ist, es ist nicht mehr auf das vorherige Niveau gekommen, weil sie gedacht haben, naja gut, das fällt eh nicht auf, die 5 Cent mehr oder 10 Cent mehr, die lassen wir einfach oben. Und so wird es, das wird mit Sicherheit auch passieren.
Ja.
Das wird aber jetzt wahrscheinlich noch krasser sein, das wird gar nicht mehr so weit runtergehen, auf 1,60 Euro, wie es vorher war mit einem Super, wird nicht mehr passieren, glaube ich nicht. Also, und wir müssen uns ja auch an die 3 Euro annähern, also muss man ja mal ehrlich sein, also das ist ja, das darf ja nicht sein, dass es unter 2 Euro kosten darf.
Also. Sehr lustig, dass du das mit dem Krieg in der Ukraine erwähnst, denn für mich war da ein Beispiel, ich kann mich noch erinnern, als ich Flaschen mit Sonnenblumenöl gesehen habe, die 5 Euro pro Flasche gekostet haben. Mir kann da keiner sagen, also selbst wenn man berücksichtigen würde, okay, das ist wirklich eine Verknappung. Das hat nichts mehr mit Verknappung zu tun. Das ist reine Spekulation. Für 5 Euro pro Liter.
Ja, das ist richtig. Und
diese Verteuerung mit CO2-Zertifikaten, das sind die richtigen Anreize, wenn man diese Wende vollbringen will. Keine Frage. Aber der Ausmaß ist nicht richtig. Das passiert zu schnell. Und dann kommt noch dazu, der europäische Markt ist sehr stark reguliert. Es gibt Regularien zur Einführung neuer Chemikalien und zur Bewertung bestehender Chemikalien. Ich glaube, die haben 60.000 Seiten oder sowas. Also selbst wenn du einen ganzen Tag, 10 Stunden lang am Tag, nur diese Regularie liest, kannst du dich damit 5 Jahre lang damit beschäftigen.
Super.
Und du bist in 5 Jahren damit durch, aber hast nichts verstanden von dem, was du gelesen hast.
Dann kommt eine neue Version.
davon sprechen wir noch nicht mal. Jedenfalls, das ist alles schön und gut, bis zu einem gewissen Maß. Ja, ganz abgesehen davon, dass die Wettbewerbsfähigkeit dadurch unter die Räder kommt. Aber dann muss man diese hohen regulatorischen Hürden auch für Importeure durchsetzen. Kann das nicht sein, dass der Markt, nur als Beispiel, habe ich mitbekommen, auch wieder anekdotische Evidenz, habe ich aber mitbekommen von einem Kollegen, uns brechen die Kunden ab für Lederadditive, weil die deutschen Hersteller pleite gehen, einer nach dem anderen, weil Leder aus Bangladesch importiert wird. Okay. Erfüllt dieses Leder die hohen regulatorischen Anforderungen des europäischen Marktes?
Ja, wahrscheinlich nicht.
Nee, natürlich nicht. Ja. Wenn da Leute sind, die für $1 am Tag die Sachen herstellen und die das Abwasser der Gerbereien in die Flüsse geleitet wird. Richtig. Dann muss die Europäische Union auch besser darauf achten, dass diese hohen regulatorischen Anforderungen für alle gelten. Und das sage ich als Verfechter der Europäischen Union. Ich bin totaler Pro-Europäist. Ja, auch wenn wir hier nicht über Politik sprechen wollen. Nee, aber das weißt du.
Ja, ja, ist richtig, aber da bin ich auch absolut dafür.
Aber da muss auch die EU die eigene Industrie ein bisschen schützen. Denn viele verstehen nicht, dass mit diesen höheren Anforderungen eine Deindustrialisierung, eine Abwanderung der Industrie einhergehen kann. Das ist ein bisschen kurzsichtig.
Ich meine, es passiert ja schon, diese Abwanderung passiert ja jetzt zuhauf. Ich meine,
absolut.
Das ist echt im Moment, sage ich mal, auch ein bisschen ein kritischer Punkt für Deutschland, für Europa vielleicht sogar. Da müssen wir unheimlich aufpassen. Und wie du schon sagst, es kann nicht sein, dass sogar, keine Ahnung, ein Apfel reguliert ist oder was auch immer. Ich meine, lass doch mal die Natur so sein, wie die Natur ist und reguliere die nicht kaputt. Und das wird auch alles, wie ein Spargel auszusehen hat, wie gerade er sein darf. Ist er krumm, darfst du nicht mehr verkaufen? So ein Quatsch.
Ich habe die Krümmung einer Gurke.
Ja, selbst die ist.
Und das glaube ich auch reguliert.
Ich habe mal in der Nähe von Spargelfeldern gewohnt so und habe mal so ein bisschen mitbekommen, was so auf den Feldern abgeht. Da wurde Spargel angebaut, da wurden Erdbeeren angebaut, Kartoffeln, alles, was so halt vom täglichen Bedarf ist. Und dann hatte ich mal beim Spazierengehen so einen Haufen voll, einfach da war ein Berg voll Kartoffeln gelegen. Kartoffeln, einfach nur Kartoffeln, normale Kartoffeln. Die haben jetzt ein bisschen verknöttelt ausgesehen, also waren nicht so schön und poliert und wie auch immer. Und dann hatte ich mal so rumgefragt, warum denn die da liegen. Ja, die entspricht, das kauft kein Großmarkt, wie auch immer, weil die einfach nicht der Norm entsprechen und es würden die Kunden nicht kaufen. Das kann ich mir nicht vorstellen und es stimmt auch nicht, diese Aussage, weil mittlerweile haben sie das erkannt, es gibt mehr und mehr Märkte, Supermärkte, die bieten so regionale, nicht der Norm entsprechende Obst und Früchte an, Obst und Gemüse an. So, da ist halt mal einfach eine Karotte nicht gerade, wie sie sein soll und es funktioniert, es schmeckt ja trotzdem. Und die haben mit dem Kartoffelhaufen, der da lag, was haben die damit gemacht? In die Erde geackert. Aha. Weil es halt einfach nicht verkauft wurde, weil sie es nicht durften. Und das ist eine Frechheit. Das ist absolute Frechheit. Und ich hasse Essensverschwendung.
Ja,
und das kann nicht funktionieren. Und dann war aber so Erdbeerfeldern zum Beispiel, wenn die nicht mehr ertragreich waren, dann waren halt die Erdbeerfelder noch, die lagen halt da so rum und dann sind immer noch Erdbeeren halt dran. Und da hast du immer mal Leute gesehen, die haben sich da an den Erdbeeren bedient. Und es war aber von den Bauern meiner Meinung nach geduldet, weil die konnten es eh nicht mehr ernten und konnten nichts machen. Aber ich sagte, okay, dann liegen halt die Erdbeeren rum, dann soll sich halt der ein oder andere so eine Erdbeere vom Feld holen. Das soll jetzt
warum konnten die es nicht mehr ernten?
Bitte? Weil es nicht effektiv war. Weil so ein Erdbeerfeld, da hast du deine Arbeiter, die gehen da durch und pflücken am Tag keine Ahnung wie viele Tonnen Erdbeeren. Und wenn du auf einmal von, sage ich mal, fiktiv eine Tonne nur noch, keine Ahnung, 100 Kilo davon hast oder 50 Kilo, dann macht es keinen Sinn, da 25 Mitarbeiter aufs Feld zu schicken. Ne? Also dann kann man ja ruhig dann die Leute, die da mit dem Hund spazieren gehen, einfach mal ein paar Erdbeeren essen lassen. Das soll jetzt nicht anstiften, dass du da aufs Feld rennst und Erdbeeren isst.
Nee.
Ne? Also
hier sind ja genug Erdbeerfelder in der Nähe, dann mache ich mich damit auf den Weg.
Das reicht bei euch. Richtig. Ne? Nee, aber das ist halt der Punkt mit den Regularien und mit den das ist halt einfach, und das bricht uns irgendwann das Genick. Das wird uns einfach, das ist kontraproduktiv.
Ja. Wie gesagt, das ist jetzt schon so. Ne?
Ja.
Also auch auf der Arbeit müssen wir selbst gucken, wie wir unsere selbst auferlegten Regularien so ein bisschen in den Griff kriegen. Mhm, ne? Wurde ja gesagt, okay, wir wollen die gesetzlichen Vorgaben sogar übererfüllen.
Okay.
Und dann haben die Leute angefangen, das zu tun. Ja. Und was das dann in Geld bedeutet, wenn man doppelt so oft irgendetwas prüft, wie man es müsste. Ne? Wer macht das denn alles? Machen die Heinzelmännchen.
Irgendwann Geld und Geld haben wir keins.
Kommst du vor lauter Prüfung gar nicht mehr dazu, deine Sachen zu verkaufen.
Ja, so. Was ist jetzt der ganze Kontext aus dem Ganzen? So, wir haben das Problem in der, mit der Straße, mit der Meerenge. Wird sich das demnächst regulieren? Wenn ja, wird sich das auch direkt dann auf die Preise wieder auswirken oder wird es dann einfach auf einem hohen Niveau bleiben?
Ich glaube, dass es weit auf einem hohen Niveau bleiben wird. Denn ja, wie ich immer sage, bei den jetzigen Situationen, das ist nur ein Symptom. Mhm. Die Krankheit ist eine andere. Mhm. Die Krankheit ist eine hohe Instabilität, weil du einfach sehr viele solcher Regimes hast. Ne? Mhm. Du hast keine, gut, als Europäer ist es vielleicht, muss man aufpassen, wenn man sagt, eine regelbasierte Weltordnung. Ne? Früher haben wir uns selbst nicht um diese Weltordnung geschert, keine Frage. Aber ja, ich würde mal sagen, seit Ende des Zweiten Weltkrieges war das alles ein bisschen alles friedlicher zugegangen und jeder oder viele haben von diesem Welthandel profitiert. Mhm. Und ich würde so sagen, seit 10 Jahren sind wir wieder in einer Ära, wo ein gewisser Protektionismus mhm. das Weltgeschehen bestimmt und auch einfach mehr Instabilität reingekommen ist. Das heißt, die Unsicherheit wird meines Erachtens bleiben, um das mal zusammenzufassen. Das heißt, die Preise werden auf einem hohen Niveau verharren. Mhm. Und ja, um mehr Stabilität da reinzubringen, müssten wirklich Umbrüche passieren, historische Umbrüche. Ich denke, wir sind näher an solche historischen Umbrüche, sowohl in Russland als auch im Iran. Mhm. Aber wann das genau passieren wird, ob das in 2 Jahren passiert oder in 5 oder in 10 Jahren mhm. oder erst in 20 Jahren, denke, das kann niemand sagen.
Das ist richtig.
Ja.
Ja,
und
ich sag mal,
bis dahin,
wo ich richtig böse sein werde, ist, wenn mein geliebter Whisky noch teurer wird, weil Whisky ist jetzt auch mittlerweile schon auf einem hohen Niveau vom Preis mhm. her und noch teurer wird anstrengend auf Dauer. Und aber ja, es ist halt, ich hoffe mal nicht, dass es auf hohem Niveau bleibt, aber ich vom Gefühl her, was du sagst, stimme ich dir voll zu. Mhm. Das ist, auch wenn jetzt Entspannung wieder reinkommen wird, wird es hoch bleiben, es wird teurer alles und ja, mal sehen, was passiert. Wichtig ist, denke ich mal, dass man sich nicht ganz so verrückt macht. Klar, wie du vorhin gesagt hast, wie du die 2,50 Euro gesehen hast, das hatte ich schon ein bisschen in Rage gebracht. Ich glaube, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, wir dürfen uns nicht ganz so verrückt machen. Klar, es nagt an unserem Geldbeutel, an unserem schwer verdienten Geld, das wir schon hart versteuert haben, müssen wir jetzt nochmal 12-mal versteuern, dass wir dann, ne, also, aber wichtig ist, wir dürfen unsere Lebensfreude nicht verlieren und ein bisschen Spaß muss trotzdem noch bleiben und das, denke ich mal, ist wichtig und
das stimmt.
Wichtig und
richtig. Da gebe ich dir recht. Ja. Dazu vielleicht kurz ein Witz, den ich mal gehört habe. Geht ein Mann zur Tankstelle und sagt der Tankwart, ärgern Sie sich auch über den Preisanstieg? Sagt er, wieso? Preisanstiege sind mir egal, ich tanke eh immer nur für 50 Euro.
Genau, siehste. Ja? Jetzt kommt er halt nur zur nächsten Tanksäule. Früher könnte er, ja, könnte halt mal nach München fahren. Das geht halt auch nicht mehr. Ne? Also. Ja, so, also, dann war eine, ja, spannende Sendung, finde ich.
Ja, und auf jeden Fall.
Jetzt drücken wir mal die Daumen, dass es sich schneller wieder entspannt, wie wir denken. Vielleicht ist ja, nachdem wir die Folge released haben, schon ein bisschen entspannter. Und ja, dann schauen wir mal, was passiert, oder?
Ich spreche mal mit meinem Freund Tim Marshall.
Mach das
vielleicht,
mal. Wie hieß
vielleicht
das Buch
kann der
mal? Wie hieß das Buch nochmal?
Prisoners of Geography.
Ist es nur auf Englisch oder gibt es auch auf Deutsch?
Das gibt es auch als auf Deutsch. Ich glaube, da heißt es Die Macht der Geografie. Ah. Ich hab das bloß damals auf Englisch gelesen, in der Originalsprache. Ich lese gerne Englisch und höre mir das auf Englisch an. Aber das Tim Marshall,
okay.
der hat auch dieses Buch geschrieben über Astropolitik. Mhm. Darüber haben wir auch mal in einer Folge gesprochen.
Ja, das ist mein Kumpel. Ist vielleicht doch mal ganz interessant. Vielleicht muss ich mir dann Tim auch mal anhören.
Ja,
oder an
unbedingt.
Oder vielleicht ein paar Bildchen blättern.
Ja. Ist eine gute Schlaflektüre-Heilung, ne?
Ja,
in diesem Sinne.
In dem Sinne, lange Nudel, dann wünsche ich dir jetzt
einen
schönen Abend noch oder einen schönen Nachmittag.
Gute Nacht
und wach fröhlich und munter wieder auf, gell?
Du auch, also, bis bald.
Mach's mal gut, bis dann.
Tschüss.